Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin auf superlevel.de. Ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen Gast am Start und zwar niemand geringeren als den guten Dennis. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Hey, grüß dich. Du bist von in die Fresse und Superlevel.
Ja, auch. Genau. Ja. Und ansonsten hier Superlevel und Radiomensch und Dinge ins Internet schreiben.
Ja, vor allem Fritz.
Das stimmt, ja. Vor allem bei Radio Fritz. auch auf YouTube, so mit Jumpcuts.
Der interne Superlevel-Skandal.
Ja, total.
Als du zum ersten Mal diesen Link gepostet hast mit deinem ersten Video, waren alle so, what? Ja, ihr macht jetzt Videos bei Fritz.
Genau, die gibt's so alle zwei Wochen. Und das sind dann meistens so zwei Minuten-Videos, wo wir über ein Spiel quatschen. Mhm. Also jetzt zuletzt über Mordors Schatten. Davor war es Ethan Carter und davor Destiny. Und genau, also alle zwei Wochen kleine lustige Videos mit Gags drin. Mhm.
Ist also so knackig, direkt auf den Punkt, wahrscheinlich so wirklich.
Genau, so kurz Review-mäßig.
Ja, so richtig, also eigentlich im Prinzip fernsehtauglich, ne, wenn man so will. Könnte man jetzt auch
so
zwischen zwei Sendungen posten.
Ja, das gibt's ja auch diesen neuen Jugendkanal angeblich. Hallo, wenn ihr das hört, bei der ARD und dem ZDF. Naja, ist ja quasi schon beim ARD, also ist ja RBB.
Ja, hier, wenn ihr das hört, ne, hier, ich wink auch mal.
Stimmt, ja.
Pixelmacher und so, ich könnte uns beide anrufen. Ja, aber das soll gar nicht das Thema sein. Also ich verlinke die Videos im Blog. Ich finde die werden immer besser. Beim ersten habe ich noch so ein bisschen die Stirn gerunzelt. Beim zweiten Mal habe ich aber schon gedacht, ah, cool, das wird auf jeden Fall was werden.
Ach, shit.
Ja, das auf jeden Fall. Es ist natürlich, also klar, zwischen diesen Videos und Superlevel ist natürlich schon zielgruppenmäßig eine gewisse Diskrepanz.
Total, ja, auf jeden Fall.
Kann man, um es vorsichtig auszudrücken. Aber nichtsdestotrotz gut gemacht und die vor allem knackig. Also das finde ich, das muss man erstmal hinkriegen. Ich weiß, dass solche Sachen kurz hinzukriegen, das ist das Schwierigste eigentlich.
Das ist echt eine Herausforderung. Mhm. Also ich mache ja tatsächlich so wöchentlich auch Reviews von so größeren Spielen und dann versuch mal halt irgendwie so ein Borderlands oder sowas, ja, in zwei Minuten zu erklären oder 1,30 oder
ding,
sowas.
Ding, 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 ding. Überleitungsjoker. Heute geht es um Borderlands, the Pre-Sequel. Wer hätte das gedacht?
Was ein blöder Name.
Ich finde den total geil. Weil ich habe jetzt gerade auch diese Packung in der Hand und es ist wirklich so, dass da ist ja dieser Typ mit der Maske drauf. Weiß nicht, was das sein soll, aber diesen Ventilator als Mund. Und da steht wirklich Borderlands the Pre-Sequel mit einem Fan-Ausrufezeichen hinter. Und das ist so, als wenn die nochmal unterstreichen wollten, dass es einer der dämlichsten Spieltitel aller Zeiten ist. Und deswegen finde ich den total gut. Ich meine, wir leben in Zeiten, wo die Spiele heißen Darkness of War Redemption oder so. Und da ist Borderlands the Pre-Sequel wie Borderlands the Third Game oder so irgendwie einfach der direkteste Titel, der überhaupt geht. Finde ich total gut.
Das stimmt, das ist schon Pun, aber es passt ja auch irgendwie auch zu der Reihe.
Ist aber, wie der Name auch schon sagt, einfach eine Art Spin-Off. Ne? Also ist angesiedelt zwischen Borderlands 1 und 2 von der Geschichte. Ist im Grunde genommen, um das jetzt mal so direkt auch eingehend zu erklären, wie Borderlands nur auf dem Mond.
Genau, ja. Es geht ja darum, also wenn ihr Borderlands nicht kennt, es geht ja um die Vault Hunter, auf Deutsch die Kammerjäger, was auch, also es ist eigentlich eine ziemlich geile Übersetzung. Ein bisschen dämlich, aber auch ein bisschen
geil. Ja, eigentlich alles an diesem Spiel.
Ja, ein bisschen dämlich war geil. Ja, da geht's halt um die Geschichte von dem Bösewicht von dem zweiten Teil, Handsome Jack, ein irrer Corporation-Chef, der jetzt auf dem Mond landet, von Pandora, dem Planeten, worum es in den ersten beiden Teilen geht, und da quasi Söldner hinschickt, die vier Helden, die man spielen kann, um da irgendwas zu machen. Mhm. Um da Dinge aufzudecken, um den Mond unter Kontrolle zu bringen, um die Corporation unter Kontrolle zu bringen, um eine Roboterarmee zu bauen und so weiter und so fort. Und genau, und das mit dem Mond, das ist eigentlich ganz interessant, weil der Mond ist sagen wir so die eine große Neuerung vom Spiel. Das war vorher so ein Wasteland, so Mad Max-mäßig.
Genau.
Und der Mond ist halt so Neon-Mond, crazy, mit Mond-Australien und mit Low Gravity, also mit niedriger Schwerkraft. Das heißt, man hüpft halt so und schwebt durch die Gegend majestätisch und hat auch so einen kleinen Booster quasi, den man einschalten kann. Und das klingt jetzt echt nicht nach viel. Also als ich das gelesen habe zuerst, war ich so, ja gut, okay, das ist jetzt, das war's jetzt. Das ist jetzt so das eine, was ihr so cool findet. Mhm. Das, man kann so einen Doppelsprung machen und rumschweben. Aber dann habe ich es gespielt und das war eigentlich ziemlich cool. Also dieses Rumfliegen macht halt
ja, genau, Spaß. Das ist auch im Prinzip, also Borderlands, ich meine, ich denke, die meisten werden schon Bilder gesehen haben. Ist ein Loot-Shooter. Ist ein also so eine Fusion aus Rollenspiel, Shooter und viel, viel sammeln. Also so, ich würde es am ehesten, wenn man gar keine Ahnung hat, wie man es sich da vorstellen soll, würde ich das als eine Art Ego-Shooter mit Diablo-Flair nennen. Weil man nicht wie in anderen Shootern durch lineare Gebäude oder Sequenzen und Korridore läuft und dann eine super fett inszenierte Kampagne kriegt, so wie in Call of Duty oder so, wo alles irgendwie filmreif inszeniert ist, sondern es ist eher so, dass du weitläufige Landschaften hast mit verschiedenen Gebäuden, die da reingesetzt sind und so und du trittst gegen Gegner an und du hast ständig irgendwie Zahlen aufploppen. Zahlen von Schaden, die du verursachst, Zahlen von Skill-Levels, die du erreichst und so weiter. Man kriegt ständig Punkte für alles und jeden, man kann jeden möglichen Kram einsammeln und es gibt so einen Algorithmus im Spiel, der bestimmt was für eine Stärke die Gegner haben, was für unterschiedliche Waffen du bekommst und das wird irgendwie, das ist so ein Algorithmus, da sind theoretisch Millionen von Waffen irgendwie möglich oder so. Also im Prinzip wie Diablo. Nur als Shooter.
Nur mit Ballern.
Genau. Und das war, das klingt jetzt erstmal unspektakulär, hat aber damals bei Borderlands 1 und 2, also zumindest bei mir mit dem zweiten Teil, so eine mega krasse Suchtwirkung irgendwie gehabt, weil man fängt irgendwie Borderlands 2 an, so war es bei mir damals und dann habe ich so nach einer, so wirklich am Anfang, in der ersten halben Stunde, habe ich gedacht, das ist ja langweilig hier. Und dann spielt man trotzdem immer weiter, bis man irgendwann 4 Stunden vor der Konsole gehockt hat und gespielt hat. Und das multipliziert sich nochmal um das X-Fache, wenn man es im Koop spielt. Und genau diese Basis hat das Pre-Sequel halt auch. Also die haben jetzt nichts daran gerüttelt, die haben halt dieses feste Fundament genommen aus den alten Spielen. Heißt, es ist dasselbe Spielprinzip. Du kannst es immer noch zu viert spielen im Koop. Du kannst es immer noch im Splitscreen auf einer Couch spielen. Mega fettes Plus. Und nur so ein paar Bedingungen wurden verändert. Und diese Gravity-Geschichte, also ganz ehrlich, da bin ich bei dir. Ich lese das und denk, ja, okay, super. Und ja, und? Und dann spiele ich das und es ist ein komplett anderes Spiel. weil du ja auch so Sachen wie Jump-Pads und sowas hast. Und vor allen Dingen, weil es auf dem Mond ja auch keinen Sauerstoff gibt.
Genau, das ist ganz lustig. Ich habe einer der 4 Charaktere ist ja Claptrap. Das ist auch so eine Neuerung für Serien. Fans der Serie kennen Claptrap, den blöden Roboter, der dummes Zeug labert und aussieht wie so eine Mülltonne mit einem Rad unten dran. Und den kann man jetzt auch zum ersten Mal spielen. Und der braucht ja gar keinen Sauerstoff. Und das hat zu einem total geilen Moment geführt, weil alle meine Freunde, mit denen ich das gespielt habe, haben halt die menschlichen Charaktere gespielt. Und die so, ah, oh, fuck, nein, oh, ich ersticke. Und ich so, ich weiß gar nicht, was los ist. Ist das ein Problem? Braucht ihr Sauerstoff? Ich verstehe das nicht. Hä? Ja. Und die so, ah, oh, fuck, du blöder Roboter.
Und das ist witzig, wie diese leichte Verlagerung des Settings so im Prinzip die ganze Dynamik eigentlich von dem Spiel verändert, oder? Also Anti-Gravity heißt, dass du ja wirklich sehr hoch springen kannst und du kannst deinen Lufttank, den du immer wieder auffüllen musst, den kannst du dann auch dazu verwenden, um so, wie soll man das sagen, erweiterte Sprünge zu machen. Also wie so ein leichtes Schwebepad irgendwie. Also es ist auf jeden Fall ein neuer Skill in deinem Skilltree und den kannst du immer weiter aufrüsten. Das heißt, irgendwann kann man seinen Sprung dann verdoppeln oder man kann dann über große Abgründe springen oder viel geiler, man kann auf Gegner hinunterschmettern, um sie aus der Luft zu zerschlagen.
Stimmt. Das ist auch ziemlich effektiv. Also das ist überraschend effektiv. Ja. Konnte ja irgendwie auch vorher in Borderlands 1 und 2 auf Gegnerköpfe hüpfen. Das hat so ein bisschen Schaden verursacht. Aber das war halt nicht wirklich nützlich. Mhm. Und jetzt kann man damit wirklich Gegner besiegen. Das ist ziemlich cool.
Das ist echt ganz cool. Und vor allen Dingen Sauerstoff, das bedeutet, du hast, ich weiß nicht, so eine Art Helm, Hologrammhelm oder so. Es ist ganz geil designt. Borderlands-mäßig so, dass das jetzt nicht die lustigen Kostüme irgendwie stört, sondern es ist nur so eine Art, so ein Schirm vorm Kopf. Und du hast aber keinen Sauerstofftank im eigentlichen Sinne. Also du musst den immer wieder aufladen. Und das passiert entweder in Gebäuden, wo Atmosphäre drin ist, oder an Geysiren, die irgendwo in der Landschaft rumstehen. Und du musst dann im Prinzip immer wieder an diese verschiedenen Punkte kommen, irgendwie. Und du kannst ohne die, ich glaube, schätzungsweise 1-2 Minuten überleben.
Genau, es ist halt dann auch nicht so furchtbar, wenn man mal ohne Luft dasteht. Man verliert halt so ein bisschen Leben. Es gibt halt so einen Effekt, wo man quasi die Luft aus den Lungen weicht und man so ein bisschen röchelt und sowas. Also es nervt, man merkt es schon. Mhm. Man ist aber nicht sofort tot. Und was ich dann noch gemerkt habe, was mit dieser ganzen Luftmechanik einhergeht, ist, bestimmte Waffenarten funktionieren gar nicht auf dem Mond. Mhm. Zum Beispiel Flammenwaffen.
Ja, stimmt.
Zünden ja gar niemanden an, weil es keine Luft gibt zum Brennen, weil Physik und so. Und das heißt, ich hatte dann halt irgendwann eine Flammenwaffe und war so, warum brennt denn jetzt niemand? Warum brennen die denn nicht? Und man sagt, wegen der Luft. Und dann versucht man halt, dann muss man halt immer mehr Waffen switchen. Dann ist das so, okay, für den Mond brauche ich halt, Mondoberfläche brauche ich halt so eine Elektrowaffe, die Leute elektrifiziert. Und wenn ich dann reinlaufe, dann hole ich eine Flammenpistole. Mhm. Und außer wenn da irgendwie Roboter kommt, dann hole ich die Säurepistole und sowas. Und das verändert halt, also die Landschaft und so verändert dann nochmal die Taktik. Und das gab es irgendwie im ersten und zweiten Teil nicht. Das war halt, du wählst halt eine Waffe aus und Waffen sind halt gut gegen bestimmte Gegnertypen, mhm, und dann benutzt du die halt.
Und es ist ja auch so, dass ein paar neue Waffen auch dazugekommen sind. Also ganz allen voran der Laser.
Stimmt, Laser ganz, ja.
Das Ding ist scheißgeil. Das ja. Ist so, also du denkst, ja gut, Laser habe ich schon in anderen Spielen gesehen. Wenn im Borderlands ein Laser vorhanden ist, das verändert alles. Das ist so cool. Es ist so ein cooler Sound. So und wie, du wirst hier Laserschlachten. Also Gegner haben dann natürlich auch Laser. Laserschlachten im Borderlands bei Schwerelosigkeit. Das ist so cool. Das ist ziemlich cool.
Und dann ich finde, dann macht es auch nicht so, dass die Welt so ein bisschen farbloser ist im Vergleich zu 2. Mhm. Weil dann poppen halt diese Lichteffekte halt viel mehr. Dieses ganze Neon, das dann durch den über die Oberfläche tanzt und so, das wirkt halt auch.
Ja, das stimmt. Es braucht ein bisschen, ne? Also am Anfang ist man schon so ein kleines bisschen ernüchtert. Also Borderlands ist auf gar keinen Fall hässlich oder so. Es hat im Prinzip dieselbe Optik wie vorher auch. Also es ist der Cell-Shading-Look und ich finde, der ist relativ zeitlos. Der funktioniert. Aber vor allen Dingen, wenn man da so die ersten Schritte macht, das ist schon ziemlich karg. Also die Landschaften sind einfach groß und du tuckerst da durch die Gegend. Man braucht, so ähnlich wie bei den ersten beiden Spielen, ja auch schon so ein bisschen Anlaufzeit, bis das Ganze erstmal anfängt zu rocken.
Mm-hmm. Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass die, ne, mit den Fähigkeiten von den Figuren, also man kann halt sich entscheiden zwischen 4 unterschiedlichen Helden. Mhm. Das ist jetzt diesmal Claptrap, den haben wir erwähnt. Dann gibt's Wilhelm, den Enforcer. Das ist so ein bärtiger Cyborg-Mann.
Ja, der kommt ja auch in Borderlands 2 auch später vor. Das sind ja alles irgendwie so also Leute, böse Schurken, die hier jetzt die Helden sind.
Genau, ja. Genau. Die dann irgendwie auch zu Jack Söldner genau,
mir
geworden sind.
Irgendwie fällt mir der Name jetzt nicht ein, aber das sind auf jeden Fall alles irgendwie bekannte Figuren. Und genau. Wilhelm, ne? Und dann.
Der war so ein Roboter dann im zweiten
Teil. Stimmt. Ach, das war. Den begegnet man sogar relativ früh im zweiten Teil, ne? Das ist
irgendwie einer der ersten Bosse genau, oder so. Genau,
dann gibt's noch die beiden Damen, ne? Dann gibt's Nisha. Das ist die, die ich auch als erste ausgewählt habe. Sofort sympathisch. Im Prinzip John Wayne. Die
super.
John Wayne als Frau. Das ist im Prinzip ein Cowboy. Und sie hat so eine witzige Fähigkeit, dass du, wenn du die aktivierst, also jeder hat ja so eine Sonderfähigkeit, dann zieht sie automatisch. Und das ist so wie so ein Showdown-Modus irgendwie so, wie man es so aus Western oder aus anderen Western-Spielen irgendwie so kennt, dass sie dann sofort Kopfschüsse verteilt. Und ich fand ihren Charakter einfach so, die ist einfach eine Böse.
Stimmt, die möchte einfach nur alle umbringen. Es gibt bei Wilhelm aber auch, ach, ich liebe halt irgendwie die Hintergründe von den Charakteren auch. Das ist halt so, immer so lustig. Der hat halt am Anfang im Inventar so einen kleinen Rekorder, also jeder Charakter hat am Anfang im Inventar so einen kleinen Rekorder, der so ein bisschen die Backstory erzählt. Mhm. Und bei Wilhelm ist so ein Gespräch zwischen ihm und Jack. Und dann ist Jack so, hey Wilhelm, you wanna come to the moon to help me shoot aliens? Und Wilhelm so, no. Und dann ist Jack so, if I pay you $1 million, okay. und dann gibt er so einen Offhand-Kommentar so, yep, that's my backstory.
Ja, der ist total so cool, der ist auch so wortkarg, ne? Der sagt halt auch immer, ja. Es gibt dann, beginnt es relativ früh im Spiel so eine Schrotthändlerin. Und diese Schrotthändlerin, die ist halt so eine totale Frohnatur und so weiter und so fort. Und die sammelt halt so das Zeug auf dem Mond. Und dann sagt sie irgendwann so, ja, du musst positiv sein, du musst irgendwas Positives sagen. Er so, nö. Also, ich das die ganze Zeit meine, das ist total, generell so dieser, also das finde ich ist so eine Riesenstärke an Borderlands im Allgemeinen. Das ist die ganzen Serie. Und das ist zum Glück auch wieder im Pre-Sequel da. Dieser Humor ist zum Schießen. Also wirklich, sprichwörtlich zum Schießen. Der ist so witzig und auch diesmal total gut getroffen. Da hatte ich ein bisschen Angst, weil das Ganze ja doch alles so Spin-off-Charakter hat, dass es diesmal nicht da ist, aber er ist fast genauso gut.
Findest du, also ich weiß nicht, also da fand ich so ein bisschen, ich weiß nicht, also bis jetzt habe ich jetzt nicht so den einen, also nicht so den einen Moment gefunden, wo ich wirklich das total geil fand. Also zum Beispiel bei, für mich hat Borderlands 2 total ausgemacht, Tiny Tina.
Ja, das stimmt, ja.
Und das war so, ich habe es halt mit Freunden gespielt und das war so der eine Charakter, wo wir irgendwie alle so am Boden lagen und waren und einfach so, oh mein Gott, ich möchte mehr von Tiny Tina, wann kommt irgendwie der nächste Dialogfetzen? Und das war bis jetzt irgendwie nicht so, aber es war, also es ist halt immer noch für Lacher gut.
Ich finde die, es sind so mehrere kleinere Sachen diesmal. Stimmt das? So der witzige Charakter ist jetzt nicht dabei. Es ist sogar so, dass es an einigen Stellen sogar ein bisschen ernster geworden ist, weil wir hatten jetzt Athena zum Beispiel nicht genannt. Das ist diese Gladiatorin, die man auch auswählen kann.
Stimmt, die ist ein bisschen, die so Captain America.
Genau.
Die hat so ein Schild.
Die ist, ja, die, also, du, also, was ich auch blöd fand, ist, die Geschichte wird eigentlich nur aus ihrer Perspektive erzählt, weil am Anfang wird sie gefangen genommen von dieser Feuerfrau. Wie heißen die nochmal?
Lilith,
genau. Und im Prinzip erzählt sie diese Hintergrundgeschichte. Man sieht also immer so über eine Erzählebene drüber. Wir haben manchmal so Gespräche irgendwie so eingeblendet, die so quasi ihre Erzählung untermauern. Und es ist egal, wen du da auswählst, ob du jetzt Nisha, Claptrap oder so auswählst, es bleibt irgendwie immer gleich. Das fand ich immer ein bisschen blöd. Und sie ist ziemlich ernst. Also Athena hat so gar keinen Humor irgendwie. Und das ist ungewöhnlich für Borderlands.
Stimmt, die ist einfach nur so straight-faced. Ja. Und so,
die
ja.
ist so sehr, sehr ernst und das hast du zwar vorher mit Lilith so ein bisschen gehabt, aber die hatte wenigstens so ein bisschen Selbstironie immer noch, ne, dass sie so ihre Fähigkeiten nicht richtig einschätzen konnte und solche Sachen. Und das hast du diesmal nicht. Und
plus Lilith kommt sich halt selber total geil vor. Die ist halt so, ja, ich bin halt total badass und awesome. Und Athena ist halt mehr so, ja, ich bin so eine kompetente, taffe Söldnerin mit einem Schild.
Genau. Und okay, ja. die ist also für Borderlands-Verhältnisse schrecklich normal. Und ich finde aber, es sind halt so diese Kleinigkeiten. Es sind halt so allein schon, ich meine, du erledigst ja Unmengen an so Nebenmissionen, an Fetch-Quests und sowas alles. Und dann gibt's irgendwie so diese eine, wo du diese Leiche findest und dann ist so ein Autorekorder dabei. Und dann heißt es in diesem Autorekorder, das ist mein letzter Wille und ich möchte unbedingt, dass sie zu diesen Soldaten geht und ihnen sagt, dass er ein Arschloch ist. Und dann gehst du zu diesen Soldaten, spielst ihnen das Band vor und sagst, du bist ein Arschloch. Und das war's. Mission erfüllt. Und dann gehst du einfach wieder. Und das ist so, hä?
Und der Soldat so, nein!
Und das ist super, weil das ist einfach so, das ist so ein ganz, ganz schräger Humor, der auch nie vergisst, dass es ein Computerspiel ist. Das finde ich super. Mhm. Also es ist sich immer gewahr, das ist ein Game, wir wissen, dass es diese Missionsstruktur gibt, wir wissen, dass es hier ums Ballern geht und so. Und deswegen ist dieser ganze Humor auch immer so drumherum gebaut, ohne aber dämlich zu sein. Also da ist immer noch so ein intelligenter, augenzwinkernder Kniff irgendwie hinter, der das Ganze dann nochmal so abhebt von totalen, albernen Blödsinn.
Das ist ja auch irgendwie dem geschuldet, dass The Pre-Sequel ist ja nicht von Gearbox. Gearbox haben den ersten und die ersten und beiden Teile gemacht. Und The Pre-Sequel ist von 2K Australia, deswegen auch die Mond-Australia. Also nur von einem 2K-Team. Das ist unter anderem an Bioshock Infinite mitgearbeitet.
Ach so.
Aber halt nie, die waren halt nie so ein Lead-Team, sondern die helfen halt immer irgendwie anderen Studios aus. Die hatten bis jetzt irgendwie nicht so ihr großes Spiel, habe ich das Gefühl. Und der Autor, also geschrieben wird das halt aber immer noch von Anthony Birch.
Großartig.
Der ja, genau, der ist auch super Typ. Und der hat ja auch den zweiten Teil geschrieben. Also das ist halt gleich geblieben. Und deswegen glaube ich, also merkt man gar nicht so, also fühlte sich nicht an nach so einem B-Spiel für mich.
Absolut nicht. Also, das ist auch total wichtig gewesen, weil er sehr viel Seele halt in Borderlands 2 reingesteckt hat. Sehr viel von sich selbst. Und das ist, also Tiny Tina war ja auch tatsächlich damals von seiner Schwester gesprochen, ne? Die Ashley Birch.
Genau, ja.
Die man kennt aus der Sendung Hey Ash, What's Your Playing?
Und ich liebe das so sehr.
Die ist so großartig. Die sind beide so großartig. Und ich frage mich, ob der Vater dich vielleicht sogar noch eine kleine Sprechrolle hat, weil der hat auch immer so geile Auftritte in der Serie.
Ja, stimmt. Und aber was auch total geil ist, wir haben ja jetzt die Fähigkeiten von den drei von vier Charakteren besprochen. Also mein Liebling ist halt Claptrap. Ja. Und der hat so eine, also das ist so großartig. Seine Fähigkeit ist, er analysiert die Kampfsituation, in der sich alle aktuell befinden, und wählt dann eine Bonusfähigkeit aus, die, also automatisch eine Bonusfähigkeit aus, die sich dann auf alle anderen Charaktere, also auf alle freundlichen Charaktere überträgt. Und die ist dann aber meistens totaler Blödsinn. Sowas wie, du kämpfst gegen ein fliegendes Tentakel-Alien, ja, und Claptrap analysiert die Situation und sagt, okay, jetzt brauchen wir alle Nahkampfwaffen. Und dann stehen halt alle unten rum oder hüpfen halt, versuchen halt daran zu hüpfen und das zu hauen. Und wie so ein Ballon, der da so rumschwebt. Oder wir waren irgendwie auf so einer Brücke, so einer engen über einem Lavafluss und dann hatten wir plötzlich so Pogo-Stäbe. Und das war so, nein, oh mein Gott, warum tust du das? Und das ist so toll.
Das ist so witzig, weil also Claptrap kann ja nichts eigentlich. Das ist ja der totale Chaos-Charakter, das war ja schon immer. Und die Idee ist, dass diese Zufallsfähigkeit, manchmal passt die, aber oft auch nicht. Es ist wie so, es ist irgendwie, also er macht ständig irgendwelche Fehler und das wird dann gerade so im Vierspieler so super chaotisch. Da muss man sich natürlich drauf einrichten. Also ich denke mir, das wird ziemlich vielen Spielern auch nicht gefallen, aber ich fand das zum Schießen. War das einfach, also wenn du die mit einer richtigen Gruppe zusammenspielst, die das auch sehr mit Humor nimmt und sich auf solche Sachen freut, kommt es zu total vielen sehr lustigen Situationen. Und geil ist auch, das gibt ja auch dieses Ding mit diesen, wo du eben einen High Five geben musst. Und dann werden alle in der Gruppe ein bisschen geheilt, ne? Und irgendwie ist das, wenn du eben kein High Five gibst, dann ist er sauer und wird stärker. Und dann siehst du wirklich so diese Error, also diese Programmschriften dann so über den Schirm laufen und er regt sich total auf und ist dann in einem totalen Rage-Modus. Das ist total witzig.
Ich finde das halt total genial, weil das überträgt ja dann diesen Claptrap-Charakter, wie er so im Spiel vorkommt, sinnvoll als ne, mit Spielmechaniken, weil er fühlt sich halt nervig an, auch im Spiel. Er ist halt nervig und blöd und so.
Ja.
Und vermasselt irgendwie alles und ist komisch. Und dann braucht er nicht mal Sauerstoff und dann sagen alle, ich brauche Luft und du so, nö, warum?
Ja, der hat auch immer noch diese lustige Stimme. Und ich fand auch, dass die deutschen Stimmen diesmal deutlich erträglicher waren als sonst. Hast du auf Englisch oder auf Deutsch gespielt?
Ich habe es größtenteils auf Englisch gespielt, so ein bisschen auf Deutsch habe ich ja auch gespielt. Ich weiß nicht, also es ist erträglich, ja, aber was halt total fehlt, ist dieses Australische, ja. Also dieses Australische.
Das stimmt.
Das fällt halt komplett
weg. Also ich würde auch Englisch bevorzugen, so, aber ich war überrascht, dass die Deutsche okay war so. Also die haben an vielen Stellen den Humor eigentlich auch noch ganz gut getroffen, was dann sicherlich nicht einfach ist, wegen der Wortspiele teilweise oder so, aber es geht schon, es sind ganz gut ausgewählte Stimmen. Wobei mir bei Nisha direkt aufgefallen ist, dass die englische Stimme dreimal besser ist. Die deutsche,
das stimmt,
passt so gar nicht irgendwie. Die ist irgendwie falsch gecastet worden oder so, keine Ahnung. Aber die klingt halt einfach nicht nach dieser knallharten Cowboy-Frau.
Ja. Ja, die klingt komisch. Übrigens, was ich auch total geil finde, hier, zwei von vier spielbaren Charakteren sind Frauen. Eine davon ist schwarz. Und was halt auch wieder total dem ganzen Anthony Birch Cast quasi geschuldet ist, es gibt halt schwule Charaktere, lesbische Charaktere, nicht weiße Charaktere und das ist irgendwie eine also es kommt halt nicht irgendwie, es wirkt halt nicht nach Tokenism oder sowas, wenn diese gut gelaunte Mond-Australierin irgendwie eine Frau anmacht, weil sie auf Frauen steht, das wirkt halt nicht nach, haha, die muss da halt drin sein, weil man muss mal halt irgendwie die lesbische Zielgruppe happy machen, sondern es ist halt irgendwie, das gehört halt zum Charakter dazu und es ist halt irgendwie, es fühlt sich halt gut und richtig und nicht erzwungen.
Das finde ich super. Das ist großartig, ne? Also ich finde auch irgendwie, also witzig ist, dass Borderlands, das war ja auch im zweiten stellenweise schon so drin und jetzt gerade das Pre-Sequel, zusammen mit Saints Row, zwei Spiele, also einen wertvollen Beitrag zum Thema Diversität leisten, obwohl man es von ihnen null erwartet hat und obwohl sie eigentlich niemals diesen Anspruch gestellt haben. Also das war ja bei Saints Row auch so, dass du am Anfang aussuchen konntest, was du sein wolltest, völlig egal, welche sexuelle Gesinnung, was du, also Geschlecht und was du anziehst und ob du dick oder dünn bist oder so. Und du warst auf jeden Fall, nachdem du auf Start gedrückt hast, der amerikanische Präsident und trittst Ärsche. Ja. Und großartig. Und das ganze Spiel geht auch mit den ganzen anderen Charakteren, die ja teilweise, also die Saints Row Hintergründe sind ja alle schon sehr, sehr lang und da geht's ja auch wirklich die ganze Bank durch mit Pornostars und allem. So, und die gehen alle total natürlich damit um. In einem Spiel, wo ich mit Gummidildos Leute verhau. Weißt du, das funktioniert. Und Pre-Sequel, wirklich, man erwartet es einfach nicht. Man erwartet einfach nicht, dass in einem Spiel, wo ich über den Mond fliege mit Schwerelosigkeit und mit Laserwaffen auf Leute draufballer, dass da total fair, also wirklich fair und gut geschriebene Charaktere aus allen möglichen Bereichen irgendwie rauskommen, hätte ich überhaupt nicht erwartet.
Stimmt.
Ja. Das ist großartig. Und deswegen ist mir das auch unheimlich sympathisch. Das ist ein frecher Humor, der ist ganz schön zynisch an vielen Stellen. Auch ganz schön mies und brutal auch. Aber er macht nie einen Unterschied, was Geschlechter oder was irgendwie Abstammung irgendwie betrifft. Irgendwie. Also solche Sachen werden da einfach total gut und fair behandelt. Ja. Finde ich super. Also dickes Lob. Also ich hoffe auch, dass Anthony Birch noch viele, viele andere Spiele schreiben wird. Der hat da echt auch ein Händchen für. Das auch gut in Quests zu verteilen, diesen Humor da einzubauen. Das gefiel mir auch schon bei Borderlands 2 unheimlich gut.
Ich finde, es gibt ja auch nicht so viele Leute, die es irgendwie gut hinkriegen, Humor in Spiel unterzubringen. Und das gibt es ja einfach nicht so viel.
Ist ja auch unheimlich schwer. Also das muss man.
Richtig.
Es ist auch tatsächlich sehr viel schwieriger, als man sich das vorstellt irgendwie so. Auch wenn man jetzt Borderlands spielt und denkt so, naja, die haben jetzt einfach einen lustigen Dialog da an Bord. Das ist überhaupt nicht so trivial, wie man sich das vorstellt in Spielen. Also man muss ja auf der einen Seite wissen, wie die Mechanik funktioniert und wie Spiele funktionieren und vor allen Dingen, in welcher Situation der Spieler sich jetzt gerade befindet. Und das auf dem Blatt Papier vor sich zu haben, ist was komplett anderes als zum Beispiel bei einer linear erzählten Geschichte irgendwie. Und das ist schon da große Leistung. Anthony Birch, guter Mann, der muss auf jeden Fall noch eine Weile am Start bleiben.
Ja, ich hoffe, der lässt sich gerade nicht so sehr runterziehen von dem ganzen Gamer-Gate.
Ja, ja. Ich habe ihn mal persönlich getroffen. Der war wirklich super nett auch. Und auch genauso wie in den Videos übrigens, ne? Der ist total entspannt. Der saß da bei 2K, das war, ich weiß nicht, vor 2 Jahren auf der Gamescom, saß er da in seinem Sessel so. Und der war bestimmt schon irgendwie 9 Stunden oder so. Oder keine Ahnung, 6 Stunden in diesem Sessel und hat den ganzen Tag Interviews geführt. Und der war total entspannt, freundlich, sehr intelligent, sehr intellektuell. Und hat die Fragen nicht nach so einem PR-Guste beantwortet, sondern ging dann auch wirklich irgendwie darauf ein. Das war ein super netter Kerl. Hatte leider nur 10 Minuten Gespräch mit ihm, aber genauso wie in den Videos. Das ist super cool. Also echt nett. Ich merke gerade, dass mir das Borderlands Pre-Second gerade noch sympathischer macht. Kritische Distanz!
was ich übrigens ganz interessant finde, ist ja also ich habe Kritiker, die sagen, das ist nicht wirklich Borderlands 3, es ist mehr so Borderlands 2,5. Und ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen so ein Problem damit, weil, also eigentlich, wenn man sich das so anschaut, im Vergleich zu 2 und Pre-Sequel mehr getan als zu 1 und 2, oder?
Deutlich, also, ja. Deutlich. Also ich finde, Borderlands 1 ist so ein sehr ungeschliffenes Borderlands 2.
Genau.
Es hat ja sogar ziemlich ähnliche Gegenden. Also es ist ja auch dieses, Wasteland und sowas alles und auch alles sehr geräulich und irgendwie sehr, ich spiele Borderlands 1 mittlerweile auch nicht mehr so gern. Einfach weil es Borderlands 2 gibt, weil die mit dem zweiten einfach so viel besser gemacht haben. Das Pre-Sequel hingegen, das macht ja so viel anders. Die können ja beide wunderbar gegeneinander, nebeneinander stehen irgendwie. Also der eine Teil macht den anderen nicht obsolet in irgendeiner Form. Allein durch die Schwerelosigkeit, durch die Waffen, durch die unterschiedlichen Klassen und so. Beim ersten wüsste ich nicht, warum ich den nochmal spielen sollte.
Nö, würde ich auch nicht empfehlen. Was ich mich halt auch noch frage, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe jetzt Borderlands 1, 2 verpasst, nicht gespielt, aus Gründen oder so. Und soll ich jetzt irgendwie mit Borderlands Pre-Sequel einsteigen? Und da würde ich halt so, vielleicht eher mit 2. Also ich würde dann, glaube ich, eher sagen, schau dir vielleicht den zweiten Teil an oder so.
Ich finde es schwer, weil ich glaube, das muss man mal beides anzocken. Weil ich finde, die Schwerelosigkeit, das klingt so profan, aber es verändert das Spiel komplett. Fühlt sich komplett anders an. Ich finde sogar, dass Pre-Sequel sich ein bisschen entspannter spielt durch diese Schwerelosigkeit. Mhm. Komischerweise, weil die Bewegungen sind so sanft.
Stimmt,
so, ja. So elegant und ich weiß nicht. Also ich glaube, das ist so mehr eine Geschmacksfrage. Wobei der zweite ja mittlerweile, ich glaube, man kann die, gibt's nicht ein Paket mit beiden? Das würde sich eigentlich anbieten.
Das weiß ich gerade gar nicht. Aber was vielleicht, wo man vielleicht so ein bisschen was verpasst, ist ja dann die Geschichte. Also weil das bezieht sich ja schon, also Pre-Sequel bezieht sich ja schon stark auf den zweiten Teil. Es erzählt ja, ne, die Hintergrundgeschichte vom Bösewicht vom zweiten Teil. Und das ist ja dann umso interessanter, wenn man halt den zweiten Teil kennt und weiß, was für ein crazy Typ Jack ist.
Der eh total geil ist im Pre-Sequel, oder?
Super, ja.
Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das müssen wir mal ganz kurz erwähnen. Also im zweiten Teil ist er der Arsch, ne? Klar, also er ist der Psycho, der Antagonist. Und ein wirklich guter Antagonist, weil man hasst ihn einfach. Ist ein Er ist einfach nur fies und sarkastisch, aber auch sehr wortgewandt. Und irgendwie, es ist so eine Hassliebe. Ne? Man respektiert ihn irgendwie, weil er so intelligent ist, aber man will ihm auch in den Arsch treten.
Er ist so eine Art Joker, wenn er in einer Firma arbeiten würde.
Genau. Und im Pre-Sequel erfährst du wirklich auch in langsamen Schritten, wie er zu diesem Arsch wird. Mhm. Und das ist wirklich also überraschend gut gemacht. Mhm.
Das stimmt, weil am Anfang ist ja echt, also reiht er sich ja einfach nur ein in diese Reihe aus spackigen, verrückten Borderlands-Helden. Genau. Halt so ein bisschen durchgeknallt, so ein bisschen lockere Zunge, Blödsinn reden und Leute abknallen und so, haha, lustig und so. Und aber halt irgendwas Gutes wollen. Und dann verändert sich das halt langsam Schritt für Schritt.
Und auch ziemlich gut. Also eine Beispielsituation ist, es gibt da eine Stelle, wo er jemanden Verräter verschont. Und dann dreht er ihm den Rücken zu und dann möchte ihm dieser Verräter erschießen. Und dann ist er gezwungen, dann sich zu wehren und diesen Menschen dann zu töten. Und das ist dann so eine Stelle, wo er lernt, anderen Leuten einfach nicht mehr zu trauen. So. Also er wird Stück für Stück versaut durch die Ereignisse, die du da erlebst in Pre-Sequel. Und das ist jetzt nicht die tiefste Charakterstudie, die man je in einem Videospiel gesehen hat. Aber auch da wieder, bei so einem Spiel hätte ich das nicht erwartet, dass man sich die Mühe macht, so einen Antagonisten wie Jack halt so Stück für Stück zum Bösewicht zu machen irgendwie. Also schon echt ganz interessant. Und ist ja auch irgendwie ganz spannend zu sehen, wer ist das eigentlich, ne? Also man früher ist das ja immer so eine Stimme auf dem dort oben irgendwie gewesen. Du hörst ihn ja jetzt zum Großteil auch irgendwie über Funk. Aber der ist halt ein bisschen anders drauf. Er hat zwar immer noch diese Eigenschaft von Jack, dass er sehr wortgewandt ist und sehr viel redet und sich selbst auch natürlich ganz toll findet und so. Aber er ist halt nicht wirklich böse eigentlich so. Und er wird halt erst zum Bösewicht. Das ist echt ziemlich cool.
Ja.
Schönes Ding irgendwie. Also ich merke, weißt du, bei mir war das so, ich habe das eingelegt. Und auch wenn die ersten Level drüge waren, dieses Intro mit der Musik und so, man hat irgendwie das Gefühl, man trifft einen alten Freund wieder.
Ja, ich hab's für Fritz rezensiert und das als Kuscheldecke der Videospiele bezeichnet. Weil es war so. Also ich hab's dann halt mit den Freunden gespielt, mit denen ich auch den zweiten Teil gespielt habe. Und es war halt so schön. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, Borderlands ist halt auch so ein schönes Beispiel für ein Spiel, das so. Ich habe mal mit dem Gearbox-Chef Randy Bridgeford drüber geredet. Mhm. Der meinte, Borderlands ist so ein bisschen so ein Hobby. Also ja. Ne, du, es ist halt mehr so eine Art Ding, wo du mit Freunden rumhängst und gemeinsam Zeit verbringst. Und so fühlt sich das halt für mich an. Man quatscht dann über alles Mögliche und dann sagt man so, ja, hier noch eine Quest machen und so. Und dann redet man, was sonst noch so passiert im Leben. Das finde ich ziemlich cool.
Stimmt, das ist irgendwie so ein Titel, wo man sich auch sehr gut nebeneinander unterhalten kann, erstaunlicherweise. Ne?
Genau.
Also das habe ich auch festgestellt. Hat sich jemand auf der Couch neben mich gesetzt und dann haben wir uns ein bisschen über den Tag unterhalten und dann lief das Spiel einfach weiter und ich hatte auch nicht so große Schwierigkeiten, dann einfach weiterzuspielen, weil das relativ entspannt läuft. Stimmt.
Genau.
Echt cool. Ja, ja, ich glaube, wir beide würden es empfehlen, ne?
Ja, total. Was mich halt auch total überrascht hat, weil ich habe halt auch echt nicht damit gerechnet, dass ich es mag, weil es war so, als es angekündigt wurde, dachte ich, ah ja, das ist halt so ein Nachklapp-Ding. Diese PS3, Xbox 360 Generation geht langsam zu Ende. Mhm. Man hat halt noch die Assets, man hat halt noch irgendwie so ein Team, das gerade nicht beschäftigt ist. Die kart man halt noch irgendwie rein. Die machen ein paar neue Umgebungen. Alles andere steht ja schon und fertig. Und so, halt so ein Schnellschuss quasi. Aber das fühlt sich gar nicht danach an. Das ist halt irgendwie so ein liebevolles, kleines Fortsetzungsding.
Man merkt jetzt vor allen Dingen auch im Kontrast zu Destiny, wie gut es eigentlich ist. Ja, also ja. Ich würde jetzt schon sagen, auch wenn Destiny natürlich ein anderes Artdesign hat und etwas andere Ambitionen hat, die sind sich schon von der Spielmechanik teilweise sehr ähnlich irgendwie. Also es ist schon ein ziemlich ähnliches Grundprinzip. Und Destiny hat mich wirklich nicht so lange halten können und ist mir auch lange nicht so sympathisch, weil es ist einfach, gerade was die Geschichte irgendwie betrifft, da hat Borderlands einfach irgendwie sehr viel mehr Herz. Komischerweise.
Stimmt.
Herz, kann man das in diesem Spiel sagen, aber es ist einfach so. Irgendwie so eine Seele, die Destiny komplett fehlt. Destiny sieht schön aus, ist aber unheimlich hohl. Und bei Borderlands steckt einfach sehr viel drin. Das sieht auf den ersten Blick vielleicht nicht so geschliffen aus wie in Destiny, aber irgendwie würde ich es dreimal über Destiny empfehlen. Also jetzt auch das Pre-Sequel, wenn man irgendwie Bock auf sowas hat, auch im Koop. Koop ist es halt einfach ein mega Brett, nach wie vor.
Ja. Ja. Ich glaube, alleine würde ich es vielleicht nicht so gerne spielen, aber als Koop-Titel absolut. Ja,
und da es Couch-Koop hat und Couch-Koop ist sowieso immer geil, dann sowieso. Jo. Und Sehr 120%. Schön.
Ja, 120% auf jeden
Super
Fall.
Super geil. Ja. Cool, cool. Dann Dennis, dann wünsche ich dir, dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag und vielen, vielen Dank, dass du am Start warst.
Danke.
Bis dann, ne?
Mach's gut. Tschüss. Ciao.